Ja, schön, dass ihr alle da seid. Erster Advent, besondere Jahreszeit beginnt. Und es ist toll, dass ihr euch Zeit nehmt und ja, in Gegenwart Gottes investieren wollt. Und ich will nochmal sagen, dass ich mich ganz besonders freue über einen Menschen, der hier ist, oder eigentlich über zwei. Das sind nämlich gute alte Freunde unserer Gemeinde, gehören eigentlich zur Schwestergemeinde in Oberhausen. Das ist Falk, wenn ich ihn mal zuerst nennen darf, ausnahmsweise Falk Hesseler mit Carola. Einige von euch kennen die beiden ja gut, und Falk hatte vor fast 11 Monaten einen ganz schweren Unfall. Und dass du heute auf zwei Beinen, selbst mit ein bisschen Unterstützung, ne, aber dass du heute auf zwei Beinen hier sein kannst, das war vor, sagen wir mal, 10,5 Monaten überhaupt nicht klar. Auch, dass du auf zwei Beinen hier sein kannst, war überhaupt nicht klar. Falk hat ganz viel OPs hinter sich, und manche von uns, die euch auch ein bisschen näher kennen, haben dich ja ganz viel mitgebetet. Und wir haben gerade eben festgestellt, also seit 11 Monaten sind die beiden das erste Mal wieder auch hier, so als immer wieder mal Besucher unserer Gemeinde. Freuen uns sehr, lieber Falk. Und wer so ein bisschen nachher nochmal einen Spot in die Wunder Gottes tun möchte, die an Falk geschehen sind, dann könnt ihr ihn hinterher ja ansprechen. Und also freuen uns sehr, dass das heute mal möglich ist. Herzlich willkommen. Advent, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, hat etwas mit Ankunft, mit Erwartung zu tun, so ja auch das Predigtthema, wir erwarten etwas, und es ist ein bisschen komisch, wenn man sagt, wir erwarten das Ende der Welt. Also was erwarten wir da eigentlich? Das Ende der Welt? Irgendwie ein Schlusspunkt, den Gott für diese Welt setzt? Dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde, die wir erwarten, sagt die Bibel. Und dann ist es schon ein bisschen eigenartig, dass man so eine Dimension im Kopf hat, wo man sagt, ja, was erwarte ich eigentlich? Wenn ich weiß, es kommt mich jemand besuchen und so weiter, dann habe ich eine Konkretion. Aber was erwarte ich denn mit dem Ende der Zeit? Wir könnten Bibeltexte jetzt lesen, die sagen, es gibt Zeichen der Zeit. Und Zeichen der Zeit heißt, dass Jesus sagt, es kommt das Ende und es weisen Dinge auf dieses Ende hin. Und dann werden da Dinge genannt, die uns normalerweise auch relativ fern sind. Kriege, Erdbeben, Hungerkatastrophen, was nicht alles, kann man in den Evangelien nachlesen, lange Texte, die das sagen. Sabine und ich waren ja vor wenigen Wochen in einem Gebiet, wo ich dachte, da sind Menschen schon anders drauf, was sowas betrifft. Wir waren in Indonesien, wir haben dort die Partnerkirche des Mühlheimer Verbandes besucht und sind in einer Ecke in Sulawesi gewesen, wo es im letzten Ende September letzten Jahres, also vor etwas mehr als einem Jahr, ein schweres Erdbeben gegeben hat. Mit über 4.000 Toten. Und wir haben dort Soforthilfe vom Mühlheimer Verband ein bisschen geleistet. Es gibt auch eine kleine Gemeinde dort von unserer Partnerkirche. Und ich muss sagen, das war für mich so ein Erlebnis aus interessant und auch wirklich shocking. Ich habe sowas noch nie gesehen in diesem Maße. Wir haben uns da, hat uns da jemand durchgeführt, hat erklärt, wie es vorher aussah. Und wir haben ja gesehen, wie es heute aussieht. Und da sagt man, wow. Menschen, die so etwas erlebt haben, die haben einen anderen Zugang zu solchen Texten vermutlich auch, weil man mit einem hautnah spürt, da sind Dinge, da passieren Dinge, die irgendwo völlig außerhalb aller Kontrolle liegen und die unglaubliche Einschnitte in das Leben von Menschen sind. Und da kann man sich fragen, ja, steht hinter all dem denn so irgendwie ein göttlicher Fahrplan, so, den wir vielleicht nur begrenzt checken, aber wo wir irgendwie aufgefordert werden zu warten, und es wird alles auf irgendeine bestimmte Weise kommen. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite, und es gibt ja sicher manche unter uns, die da auch schon mal so ein bisschen hier und da was gelesen haben, da gibt es jede Menge Bücher über Endzeit, wie man das dann so nennt. Und dann haben Leute eben biblische Texte ausgelegt und haben gesagt, ja, das und das wird passieren, bevor Jesus wiederkommt. Und es gibt übrigens auch ein Buch, das habe ich bei mir im Bücherschrank stehen, das ist 300 Seiten dick und thematisiert die Irrtümer der Endzeitspezialisten, sage ich mal. Also wo einer gesagt hat, da ist so viel vorhergesagt worden von irgendwelchen Freunden, die meinten, wenn das und das weltgeschichtlich passiert, dann passiert als nächstes dies und das. Und der Typ hat sich die Mühe gemacht und hat gesagt, ja, die Freunde, die haben zwar alle dicke Backen gemacht und viel heiße Luft vorbereitet, aber eigentlich hat sich nichts geändert. So, dann steht man davor und sagt, wie ist es denn jetzt eigentlich? Ist die Wiederkunft, das Ende der Zeit, die Wiederkunft Jesu irgendwie vorhersehbar, so im Sinne von Zeichen der Zeit? Oder ist sie absolut unkalkulierbar? So wie Jesus sagt, er wird wiederkommen wie ein Dieb in der Nacht. Das Beispiel kommt übrigens mehrfach im Neuen Testament vor, wo Jesus sagt, das wird wie ein Dieb in der Nacht sein. Und ich meine, schön, wenn ihr gut geschlafen habt heute Nacht, ihr habt vermutlich, ich jedenfalls nicht, einen Dieb erwartet. Man schläft. Und das ist ein überraschendes Ereignis, das man nicht kalkulieren kann, und Gott möge geben, dass wir es auch nie erleben, dass ein Dieb in der Nacht kommt. Aber Jesus will sagen, sowas erwartest du nicht, sowas kalkulierst du nicht, jedenfalls wenn du halbwegs normal gestrickt bist. Und es passiert, wenn es passiert, aber es ist nicht erwartet. So, was ist denn jetzt richtig? Können wir das Ende der Zeit irgendwie vorhersagen im Sinne von Zeichen der Zeit? Oder wie ist es denn nun? Wie kann ich als Christ, und darum geht es in der Adventszeit insbesondere, so etwas wie einen erwartungsvollen Lebensstil führen? Wie würde ich denn leben, wenn ich wüsste, dass morgen finito ist? Dass ja, Jesus diesen Endpunkt setzt. Was würde das heute mit mir machen? Der Predigttext, den ich für diesen Sonntag ausgesucht habe, der beginnt eigentlich mit einem Hammer. Und ich lese euch diese vier Verse mal aus 1. Petrus 4, Vers 7 bis 10 vor. Da sagt Petrus, das Ende der Welt kommt bald. Seid deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. So, wir wollen diesen Text so ein bisschen miteinander durchgehen und den ersten Hammersatz uns vor Augen führen, der heißt, das Ende der Welt kommt bald. 1. Petrusbrief, das Ende der Welt kommt bald. Wann war dieser Brief gleich nochmal geschrieben? 70, 80 nach Christus vielleicht, vor ungefähr 1900 Jahren, oder ist auch egal, so Pi mal Daumen. Petrus sagt, das Ende der Welt kommt bald, und was ist passiert? Wie ernst hat man so einen Satz zu nehmen? Wenn ein Kritiker die Bibel liest, der nicht so ein Grundvertrauen in diese Heilige Schrift hat, der sagt, naja, gut gebrüllt, Löwe, und was 1900 Jahren, x Generationen sind ins Land gegangen, das Ende der Welt kommt bald, das haben schon viele behauptet, und nicht zuletzt im Neuen Testament gibt es Überlegungen und Gedanken, wo man merkte, wie nah Menschen erwarteten, dass finito ist mit dieser Welt. Auf den Befehl Gottes hin werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune vom Himmel ertönen, und Christus wird wiederkommen, schreibt Paulus an die Thessalonicher. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und dann kommt der interessante Satz, nach ihnen werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, unserem Herrn entgegengeführt, um ihm zu begegnen. Also Paulus war quicklebendig, und da starben die ersten Christen. Man erwartete eigentlich, dass das Reich Gottes möglichst bald anbricht. Und jetzt starben welche. Und Paulus muss der Gemeinde in Thessalonich erklären, was das denn nun bedeutet. Und wir, sagt er, die wir noch leben, werden sozusagen Jesus entgegengerückt werden. Das heißt, Paulus war auch der Meinung, dass hier gleich finito ist. Und jetzt sind wir immer noch da auf dieser Erde. Was tun wir eigentlich mit solchen Texten? Wie nehmen wir sie zur Kenntnis? Menschen haben im Laufe der Zeit sehr unterschiedlich darauf reagiert. Da gibt es Leute, die haben sich, ich sage mal, der extremste Fall ist vielleicht, die haben sich als Säulenheilige zurückgezogen. Das heißt, das waren Leute, die haben im wahrsten Sinne des Wortes auf irgendwelchen Säulen gelebt, haben sozusagen sich nicht mehr die Finger schmutzig machen wollen, haben gesagt, ich will mit dieser Bösen und mit dieser sich irgendwie, was weiß ich, mit dieser Welt möglichst wenig zu tun haben, und haben sich zurückgezogen oder sind in irgendeine Abgeschiedenheit hineingegangen. Es gibt vielleicht Menschen auch, die mit einer gewissen Angst und Panik darauf reagieren und sagen, ja, was wäre denn, wenn morgen alles Schluss ist? Habe ich mein Leben so weit geordnet? Ist alles im grünen Bereich? Und Petrus haut das hier einfach mal so raus. Das Ende der Welt kommt bald. Nur haben sich Christen geholfen und die haben gesagt, naja, bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag, steht ja auch in den Psalmen, mag ja auch gar nicht so ganz verkehrt sein. Also was heißt schon bald in der Dimension Gottes? Bald, 2000 Jahre, sind gegen Ewigkeit ein Atemzug. So ist das von der Perspektive Gottes nicht vielleicht ganz anders zu sehen, als wir das wahrnehmen? Und dann kommt ja das Persönliche dazu. Ich bin 63 Jahre. Wann der Deckel über mir zuklappt, weiß ich nicht. Könnte auch schon morgen sein. Oder ein paar Jährchen oder so. Also ist ja nicht mehr lange. Also für mich jedenfalls. Ne? Also die Zeit läuft, die Sanduhr läuft. Das Ende der Welt kommt bald und sei es das ganz persönliche Ende, dass wir unserem Schöpfer begegnen. Und das ist für einige von uns vermutlich noch ein paar Jahrzehnte hin. Und für mich läuft die Uhr da schon deutlich weiter. Das Ende der Welt kommt bald. So, was machen wir mit so einem Satz? Petrus gibt ein paar interessante Dinge vor. Und er sagt, das Erste, seid deshalb besonnen. Könnt ihr auch sagen, und deswegen geratet mal in Panik. Oder deswegen, was weiß ich, keine Ahnung. Und er sagt, seid deshalb besonnen. Besonnen heißt so klaren und kühlen Kopf bewahren. Das Ende der Welt kommt bald. Deshalb bewahrt bitte einen klaren und kühlen Kopf. Und das ist ein Klassiker in den biblischen Endzeittexten, dass eben irgendwie keine Panik gemacht wird und nicht sonst was irgendwie da an die Wand projiziert wird, sondern dass man einfach sagt, Gott hat das in seiner Hand. Es geht überhaupt nicht um Spekulieren, wann oder wie oder das irgendwie sein wird, sondern seid besonnen, seid nüchtern, sagt die Bibel an anderer Stelle. Das ist ein Wort, was mehrfach verwandt wird, wenn es um Endzeitfragen geht, seid nüchtern. So nach dem Motto, wir wissen genug, dass es Sektierer gab, die immer versucht haben, das Ende der Welt hervorzusagen. Und ich muss sagen, in unseren eigenen Reihen, damit meine ich so die pietistisch fromme Szene, ist genügend Literatur erschienen, wo man im Nachhinein sagen muss, sie ist nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben wurde, weil eben da auch im Letzten irgendwie rumspekuliert wurde, was alles nicht hilfreich war. Das seid besonnen, oder wenn Jesus sagt, seid nüchtern, dann heißt das so, als wollte er irgendwelchen geistlichen Schlaubergern auf die Finger klopfen. Matthäus 24, von dem Tage aber oder von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Das ist ein steiler Satz. Ne? Wir wissen, Gott ist eins, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber Jesus splittet hier so im gewissen Sinne und sagt, wann das alles sein wird, das ist sozusagen top secret, selbst für ihn. Selbst für Menschen, die sich geistlich damit befassen, da weiß nur der Vater davon. Und den Thessalonichern sagt Paulus an anderer Stelle, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Also wenn wir über diesen großen Tag, dieses große Hochzeitsfest reden, von dem wir vorhin bei der Abendmahlsfeier gesprochen haben, dann sagt die Bibel, seid besonnen, habt einen klaren Kopf, seid nüchtern und lasst euch irgendwie nicht in das Rumspekulieren irgendwelcher Leute mit hineinnehmen. Zweiter Tipp, den Petrus gibt, seid klar in euren Gebeten. Wie macht man das? Ich würde mal sagen, er sagt, investiert in eure Gottesbeziehung. Angesichts der Tatsache, dass dieser Tag Gottes kommt, investier in deine Gottesbeziehung. Sei klar in deinen Gebeten. Wie kann man auch unklar sein, weiß ich nicht. Hier ist es jedenfalls in dieser Übersetzung so genommen. Sei klar in deinen Gebeten. Investiere in deine Gottesbeziehung. Vielleicht heißt das ja auch, dass du prioritätsorientiert betest. Dass man mal vielleicht wegkommt von diesem ganzen Herr, gib mir dies und Herr, gib mir das und sorg bitte noch dafür, dass ich, sondern dass man mehr Reich Gottes orientiert betet, wie das Vater Unser zum Beispiel Reich Gottes orientiert ist. Also seid klar in euren Gebeten, investiert in die Gottesbeziehung, das ist das Beste, was ihr tun könnt. Und jetzt kommt das Wichtigste, auch eine Konsequenz dieses, das Ende der Welt kommt bald, Vers 8. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Also ist ja immer interessant, wenn es so einen Satz in der Bibel gibt, was das Wichtigste ist, das Bedeutsamste ist. Da kann man sagen, es gibt viele Dinge, die irgendwie auch Bedeutung haben, aber jetzt kommt das Wichtigste.
Und dann kommt ein ganz normaler Satz, der an jeder anderen Stelle des Neuen Testamentes auch stehen könnte und ja auch an vielen Stellen steht, auch nicht in diesem Kontext von Wiederkunft Jesu und Ende der Zeit steht. Er sagt, das Wichtigste ist, dass ihr einander beständig liebt. Eben hat mir gerade gesagt, seid klar in euren Gebeten, investiere in deine Gottesbeziehung. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Petrus und sagt, dass ihr einander beständig liebt. Auf Deutsch gesagt, investiere in deine Nächstenbeziehung. Also könnte es sein, dass Petrus schlicht und ergreifend sagen will, das Ende der Welt kommt bald. Jawohl, aber nicht spekulieren, sondern das tun, was wir jeden Tag tun sollten, in unsere Gottesbeziehung und in unsere Nächstenbeziehung investieren. Das Wichtigste laut Jesus ist das ja. Als Jesus mal gefragt wird, was das Wichtigste aller Gebote ist, dann war das eigentlich eine Fangfrage der Frommen, die ihn irgendwie reinlegen wollten, die ihm irgendwas unterschieben wollten, damit er jetzt was sagt, was man ihm hinterher vorhalten kann. Und Jesus lässt sich auf diese Fragestellung ein und sagt, das Wichtigste ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit allem, was in dir ist, mit deiner ganzen Kraft. Und das andere ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Petrus greift das irgendwie auf und sagt, sei klar in euren Gebeten, investiere in deine Gottesbeziehung und liebe sozusagen das, und ihr sollt einander beständig lieben, investiere in deine Nächstenbeziehung. Also das Ende der Welt ist nahe und Petrus sagt, mach das, was ohnehin zentral wichtig ist für jeden Tag deines Lebens. Egal, ob wir im adventlichen Kontext über das Ende der Welt nachdenken oder ob wir, ich weiß nicht was, worüber wir nachdenken, investiere in deine Gottes- und Nächstenbeziehung. Besser kannst du dich auf das Ende, wie immer das Ende sein wird, wann immer es kommen wird, ob das dein persönlicher Tod ist oder ob das ein Schlusspunkt ist, den Jesus für diese Weltgeschichte setzt, besser kannst du dich auf das Ende nicht vorbereiten, als dass du das tust, was dir sozusagen mitgegeben ist, für dein Christsein in Gottes und Nächstenbeziehung zu investieren. Und dann kommt noch so ein, ich finde, super überraschender Tipp angesichts des nahenden Endes. Also man muss sich klar machen, gerade hat Petrus gesagt, das Ende der Welt kommt. Und jetzt kommen so ein paar Dinge, was die Leute deswegen machen sollen. Und dann sagt er im Vers 9, teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Man sagen, das Ende der Welt ist nah, Petrus, und dir fällt nichts Besseres ein, als zu sagen, ich soll mein Haus mit anderen Leuten teilen, die was zum Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Fällt dir nichts Besseres ein, angesichts des Endes der Welt, als Leute zur Gastfreundschaft zu ermuntern? Was soll das denn? Könnte es sein, dass Petrus mit diesem überraschenden Tipp, in dem so viel Alltag steckt, also seid gastfreundlich, sagen will, erstens, Freunde, angesichts des Endes der Welt, klarer Kopf, seid besonnen. Zweitens, investiere in den absoluten Standard geistlichen Lebens, nämlich in deine Gottes- und in deine Nächstenbeziehung, klar in den Gebeten und einander lieben. Und eben zieh dich nicht auf eine Säule zurück wie die Säulenheiligen. Zieh dich nicht aus dieser Welt zurück wie die Leute, die meinten, sie können sich und dürfen sich ihre Finger da nicht mehr schmutzig machen, sondern bewähre dich vielmehr mitten im Leben mit den Menschen, die dir über den Weg laufen. Auf Deutsch gesagt, sei gastfreundlich. Also will Petrus sagen, vielleicht das Beste, was du tun kannst, um dich vorzubereiten auf diesen Tag, ist sozusagen den Standard geistlichen Lebens einfach zu tun. Unterwegs zu sein, wie wir das durch das Wort Gottes beauftragt sind. So im Sinne von Martin Luthers Spruch, der ja tausendmal zitiert worden ist, auch jetzt angesichts des 500-jährigen Reformationsjubiläums vor 2 Jahren. Wenn ich wüsste, dass das Ende der Welt morgen da ist, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen, sagt er. So nach dem Motto, ich tue das, was mir vor die Füße gelegt wird und lebe ständig so, ja, in dem geistlichen Auftrag, den er mir gegeben hat. Und das ist die beste Vorbereitung. Säulenheilige sind nicht zu gebrauchen. Leute, die meinen, sie dürfen sich in der Welt die Finger nicht mehr schmutzig machen und sich zurückziehen irgendwie, sind nicht zu gebrauchen, sondern lebe als einer, den Christus gesandt hat in diese Welt, ich sag mal, ganz normal. Lebe deinen Auftrag, den Gott dir gegeben hat, weil Jesus kommt, ganz normal. Und der nächste Tipp ist in Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig die Gnade Gottes ist. Also wieder kein so klassischer, typischer Endzeit-Tipp, was man jetzt ganz Besonderes zu tun hat, sondern etwas, was Paulus zum Beispiel den Korinthern einimpft, zur Genüge. Und was an vielen Stellen des Neuen Testamentes vorkommt. Im Epheserbrief sagt Paulus ähnliche Dinge, wie Petrus jetzt hier hat. Er sagt, jedem von euch hat Gott Gaben geschenkt und wenn du dich auf dieses Ende der Zeit vorbereiten willst, dann sollst du mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, den anderen Menschen dienen, die er dir an die Seite stellt. Setz sie gut ein, damit sichtbar ist, wie vielfältig die Gnade, die Gabe Gottes ist. Und Paulus sagt in seinem Brief zu den Korinthern, dass wir sozusagen Verwalter dieser Gaben, dieser guten Gaben Gottes sind. Und ein Charakteristikum des Verwalters, sagt der 1. Korinther 4, Vers 2, ist, dass er treu erfunden werde. Das heißt, dass ich das, was Gott mir anvertraut hat, investiere und damit Menschen und Jesus diene. Also wenn wir diese ganze Liste uns nochmal anschauen, dann fragt man sich, wenn man vorher sich gefragt hätte, das Ende der Welt kommt, so wie gehen wir damit um? Wären wir auf diese Liste gekommen? Also ein bisschen vielleicht ja, ne, dass man beten soll, klar. Aber Besonnenheit ist angesichts der Tatsache, dass das Ende der Welt kommt, schon ein guter Tipp. Nicht sich verrückt machen lassen, nicht spekulativ unterwegs sein, sondern besonnen sein. In die Gottesbeziehung investieren, in die Nächstenbeziehung investieren. Das tun, wozu wir aufgefordert sind, nämlich das zu tun, nämlich gastfreundlich zu sein mit Menschen um uns herum und schließlich mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, andere zu dienen. Also ich sage mal, normal als Christ leben, verantwortlich als Christ leben, die Dinge, die Gott mir gegeben hat, investieren und ihm und Menschen dienen. Die Frage war ja, wie lebt man sozusagen in dieser Endzeit angesichts des kommenden Endes? Und da ist der Tipp der Bibel, tauch nicht ab, versuch nicht irgendwie jetzt, was weiß ich, an merkwürdigen Dingen zu tun, sondern wer die Sache einmal mit Jesus klargemacht hat und ihm nachfolgt, der soll nah an ihm dran sein, nah an ihm leben und dann erwarten, was kommt. Und jeder von uns muss sich klar machen, ich bin als Christ, du bist als Christ Bürger des Reiches Gottes, schon hier und heute. Es geht schon hier los. Jesus sagt einmal im Lukas-Evangelium, das Reich Gottes ist mit ihm schon da. So noch nicht endgültig im Sinne von, wie das einmal mit diesem himmlischen Hochzeitsfest sein wird, aber anfangshaft ist es hier schon da. Und in diesem Reich Gottes, in dem Christen hier und heute schon leben, in gewissem Sinne ein bisschen verborgen vielleicht, da gibt es einen König und der hat das Sagen und dessen Wille gilt. Und dessen Wille soll geschehen und das ist der Herr Jesus Christus. Und wenn wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe, dann ist das ein Gebet, was über unser ganzes Leben hinausreichen soll. Und vor diesem Hintergrund, und jetzt überspitze ich es mal, und wenn man nur diesen Satz aus der Predigt zitieren würde, dann ist er ein bisschen schräg zitiert, aber vor diesem Hintergrund ist es eigentlich egal, ob Jesus morgen oder in 1000 Jahren wiederkommt. Weil ich hier und heute sage, ich will deinen Willen tun, ich will mit dir leben, ich will Gott lieben und Menschen lieben, will ganz praktisch in meinem Leben unterwegs sein, als jemand, der Jesus Christus in dieser Welt repräsentiert. Und Petrus war sicher auch mit Fragen von Menschen konfrontiert. Im ersten Brief sagt er, das Ende der Welt kommt bald. Und im zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 9, sagt er, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Auf Deutsch gesagt, da kamen Leute zu ihm und sagen, Petrus, merkst du was? Das stimmt doch gar nicht, was du sagst. Du sagst, das Ende der Welt kommt bald und was passiert? Nichts. Geht alles so weiter. Und dann sagt der Herr verzögert sich nicht, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Also da ist und bleibt etwas in Gottes Fahrplan, was für uns undurchschaubar ist. Da gibt es die Zeichen der Zeit, die darauf hinweisen, dass Ende der Welt kommt. Da gibt es aber auch das Wort Jesu von dem Dieb in der Nacht, wo jeder weiß, wer sind wir, dass wir meinen, das in irgendeiner Form festlegen zu können, sondern es bleibt hier und heute nah an ihm dran zu leben, seinen Willen zu tun und als Christen unterwegs zu sein. Und das ist die beste Vorbereitung auf diesen Tag, den großen Tag, wenn er dieser Weltgeschichte ein Ende setzen wird und sein Reich, den neuen Himmel und die neue Erde endgültig aufrichten wird. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du die Geschicke dieser Welt in deiner Hand hast. Du bist der Schöpfer, du hast das von Anfang an gewollt, diese Erde. Du bist der Schöpfer unseres Lebens, du hast jeden von uns gewollt und du hast für jeden von uns einen Plan. Und wenn wir auch irgendwie kleine Rädchen in diesem Riesengetriebe sind, auch in einer Weltgeschichte über viele, viele, viele Jahrtausende, dann ja, wollen wir uns von dir sagen lassen, dass wir hier und heute sagen, Herr, lass uns nah an dir dran sein. Lass uns deinen Willen als oberste Priorität unseres Lebens haben, deinen Willen zu erkennen und zu tun. Wir wollen nicht rumspekulieren, sondern wollen uns schlicht und ergreifend auf das verlassen, was du sagst. Menschen sein, die besonnen sind angesichts des erwartbaren Endes dieser Welt. Menschen, die in ihre Gottesbeziehung investieren. Menschen, die in ihre Nächstenbeziehung bis ganz praktisch zur Gastfreundschaft hin investieren und einander dienen mit den Gaben, die du uns gegeben hast. Danke für diese zutiefst praktischen, fast pragmatisch geistlichen Anweisungen, uns auf dieses große Ende, dieses große Finale Furioso vorbereiten, was du für diese Welt vorgesehen hast. Wir ehren dich, Jesus, und wollen Menschen sein, die aus der Liebe zu dir und aus der Liebe zu Menschen herausleben. Amen.